Guten Morgen, liebe Brüder, liebe Schwestern. Seid alle ganz herzlich willkommen geheißen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Wir freuen uns, dass ihr alle von nah und fern gekommen seid. Ja, nicht nur aus Deutschland, auch aus den Nachbarländern in Europa, um Gemeinschaft im Herrn zu haben, um das Wort Gottes zu hören und um den Herrn zu erleben. Auch ihr, die euch online zugeschaltet habt, seid herzlich willkommen. Der Sieg ist schon mein und der Sieg ist auch dein. Wir dürfen das im Glauben einmal aussprechen und dem Herrn dafür danken, denn es ist geschehen für uns am Kreuz auf Golgatha. Ich bitte gleich unserem Bruder Jean-Claude zu kommen und mit uns gemeinsam mit den Geschwistern aus Brüssel und vielleicht auch Unterstützung aus Paris das Maranatha-Lied zu singen. Vorher lasst uns aufstehen und dem Herrn die Versammlung gemeinsam hinlegen. Geliebter Herr Jesus Christus, wir kommen mit Dankbarkeit in deine Gegenwart. Wir kommen mit freudiger Erwartung in deine Gegenwart. Wir sind gewiss, der Sieg gehört uns. Du hast ihn uns geschenkt. Du hast dein Leben für uns hingegeben. Du hast die völlige Erlösung für uns geschaffen. Und wir bringen dir dafür die Ehre und den Dank. Lege in diesen Gottesdienst in deine Hände und bitten dich, führe und leite uns, wirke das die Wohlgefällige und sei du mit uns hier am Ort und auch weltweit überall, bei all denen, die sich angeschlossen haben. In Jesu Namen. Amen.
Thank you.
Halleluja. Amen. Merci beaucoup. Lasst uns noch als Gemeinde ein Lied singen. Ich bitte unseren Bruder Manuel doch, das Lied mit uns 31 mit uns zu singen. O Gott, dir sei Ehre. Lied Nummer 31. Aus den Heften. Amen. Das ist doch die richtige Einstellung für uns, einen Gottesdienst zu beginnen, indem wir dem Herrn preisen, die Ehre geben, im Herzen erbaut werden, das Wort Gottes in uns aufzunehmen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir erkennen dürfen, wie spät es doch an der Welt nur ist. Wir können nicht aufs Zeitgeschehen eingehen, aber ich denke, ihr habt es alle mitbekommen, im Nahen Osten, was da passiert, besonders im Iran. Und wir erkennen, es muss alles dahin kommen, dass ein Friedensvertrag geschlossen wird, dass der Tempel gebaut wird und diese Konstellation dort muss in diese Form hineinkommen. Und wir dürfen es mit Augen sehen, unsere Häupter erheben zum Herrn, denn wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Lasst uns zur Einleitung aus dem Propheten Jesaja Kapitel 55 lesen von Vers 6. Jesaja, Kapitel 55, von Vers 6. Suchet den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Gestern haben wir gehört, es wird die Zeit kommen, da sind die Türen verschlossen. Aber jetzt ist doch noch die hochwillkommene Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo wir uns dem Herrn nahen können, im Vertrauen, dass er seine Verheißungen, die er uns geschenkt hat, an uns auch erfüllen möchte. Paulus schreibt an die Römer in Kapitel 10, dass wir den Herrn nicht hinaufholen müssen, herabholen müssen. Er sagt, nahe ist uns das Wort. Er hat es uns ins Herz gelegt. Wir haben es im Munde. Wir dürfen es im Glauben aussprechen. Gewiss sein, dass der Herr gegenwärtig ist, um uns zu segnen. Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der auf Frevel bedachte seine Gedanken und kehre zum Herrn zurück, dass er sich seiner erbarme und zu unserem Gott, denn er übt reichlich Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, so lautet der Ausspruch des Herrn. Sondern so viel der Himmel höher als die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege. Und meine Gedanken höher als eure Gedanken. In den Psalmen steht geschrieben, wie der Herr unsere Sünde von uns so fern hat machen lassen, wie der Himmel höher ist als die Erde. Und so viel höher sind auch seine Heilsgedanken mit uns. Wir haben letzte Woche von Hiob gehört. Der Herr hat das Zeugnis abgelegt. Keiner wandelt so wie er. Und dennoch musste er am Ende sagen, Hiob, wer ist, der mit seinen Gedanken den Heilsratschluss Gottes verdunkelt? Ja, der Herr hat ihn geführt durch Leiden zum standhaften Ausharren. Er hat Fürbitte eingelegt für seine Freunde. Er hat eine doppelte Wiedererstattung empfangen. Auch bei uns, Brüder und Schwestern, wir wollen dem Herrn uns voll und ganz öffnen und hinlegen. Ja, wie wir es auch neulich gehört haben, jede Herzenskammer auftun, dem Herrn unsere Seele, unseren Geist, unseren Leib, unsere Gedanken, unsere Kraft. Alles möge ihm geweiht sein. Mögen wir doch mit so einer Einstellung, mit so einem Verlangen auch heute zum Herrn kommen, dass er uns segnen kann. Er hat uns ja herausgerufen. Aus unseren eigenen Wegen hat uns auf seinen Weg gestellt. Hat uns seine Gedanken kundgetan. Wir haben gestern gehört vom 28. Februar 63, vor 63 Jahren, wo diese übernatürliche Wolke erschienen ist. Und kurz danach, im März, wurden die Siegel geöffnet. Und sogar dieser gewaltige Gottesmann, dieser Prophet, Bruder Branham, er musste nachher sagen, ich habe es vorher in der Schrift falsch gesehen. auch mit dem ersten Reiter insbesondere, das ist der Antichrist doch ist und nicht unser Herr Jesus Christus. Wie dankbar dürfen wir sein, dass der Herr uns selber, dass er uns seine Gedanken geoffenbart hat, die Siegel geöffnet hat, so dass wir nicht mehr auf eigenen Wegen wandeln, nicht mehr Religion verüben, sondern auf die Wege Gottes gestellt wurden. Ich möchte noch dazu aus Philipper 3 von Vers 7 lesen. Aus Philipper 3 von Vers 7. Philipperbrief, Kapitel 3 von Vers 7. Hier heißt es, Philipper 3, Vers 7, doch das, was ich früher für Gewinn hielt, das habe ich um Christi willen für Verlust zu achten gelernt. Ja, ich achte sogar unbedingt alles für Schaden gegenüber der unendlich wertvolleren Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich das alles preisgegeben habe und es geradezu für Kehricht halte, damit ich nur Christus gewinne. Wir haben gestern gehört, auch die Bekehrung in unserer Zeit müssen so sein, wie sie am Anfang waren. Hier sehen wir doch, was Paulus für ein Zeugnis gegeben hat. Er war auf seinen Wegen. Glaubte er an Gott? Ja. War er religiös? Ja. Kannte er die Schrift? Ja. Und trotzdem hat der Herr sich ihm neu geoffenbart, hat ihn auf seinen Weg gestellt. Und alles andere war dann nicht mehr wichtig für ihn. Vers 9. Und in ihm, als ein solcher erfunden werde, der nicht seine eigene Gerechtigkeit besitzt, die aus dem Gesetz gewonnen wird, sondern die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus vermittelt wird. Die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Und das ist unser Zugang, den wir haben. Gerechtfertigt, Zugang zu Gott bekommen, zu Nahestehenden geworden, wie es im Wort geschrieben steht. Vers 10. Denn ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an sein Leiden, ja, wie Hiob, indem ich seinen Tod gleichgestaltet werde, ob ich wohl zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte. Nicht, als ob ich es schon ergriffen hätte oder schon zur Vollendung gelangt wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möchte, weil ich ja auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Geliebte Brüder und Schwestern, sind wir hier, weil wir dem Ganzen nachjagen, was der Herr uns geschenkt hat. Nicht nur hier, um zu kommen und zu gehen. Der Herr möchte uns segnen. Wir wollen doch dem nachjagen, was er uns geschenkt hat, und es ergreifen, wie hier geschrieben steht. Unser Bruder Andreas hat gestern aus Hebräer 6 gelesen. Wir sollen die Hoffnung ergreifen, die uns gegeben wurde. Ja, nicht nur sitzen und sagen, es kommt irgendwann von oben herab. Ergreifen, uns danach ausstrecken, danach tätig werden, im Glauben. Im Hebräer 10 steht ja geschrieben, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber wenn er kleinmütig zurückweicht, hat mein Herz kein Wohlgefallen an ihm. Wir haben die Wahl, ob wir das ergreifen wollen, was der Herr uns bereitet hat in seinem Wort, von dem wir auch gestern gehört haben, oder ob wir zurückweichen und sagen, wird dieses Mal nichts, aber vielleicht dann irgendwann. Nein, Brüder und Schwestern, wir wollen unsere Berufung und Erwählung festmachen, wie Petrus es geschrieben hat. Wir wollen zum Herrn kommen und denken wir daran, wie es auch ist im Neuen Testament, wie die Leute, die was vom Herrn empfangen haben, zu ihm gekommen sind. Die Frau mit dem Blutfluss, sie hat seinen Mantel, sie hat ihn ergriffen, sie hat sich durch die Menge gedrängt, auch alle anderen, die dort zu ihm gekommen sind. Sie haben nicht gesagt, ach, ich komme jetzt nicht durch, er hört mich nicht, ich versuche es das nächste Mal, wenn er vorbeikommt. Sie haben ihre Gelegenheit wahrgenommen. Auch heute haben wir die Gelegenheit, dem Herrn in seinem Wort zu begegnen, wahrzunehmen, das, was er uns geschenkt hat, in Realität anzunehmen. Jakob hat mit dem Herrn gerungen. Er hat ihn festgehalten, hat gesagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Auch wir wollen heute im Glauben dem Herrn die Ehre geben, voller Erwartung sein, wenn wir sein Wort hören und damit rechnen, dass er uns auch heute segnet, wie er uns den Segen gegeben hat. Suchet den Herrn, solange er sich finden lässt. Das wollen wir tun. Lasst uns noch einmal aufstehen und dem Herrn die Versammlung hinlegen. Geliebter Herr, allmächtiger Gott, wir kommen gemeinsam. Wir suchen, Herr, die Gegenwart, die Verbindung zu dir. Wir sind gewiss, du bist in unserer Mitte. Du hast uns zu Nahestehenden gemacht. Vater im Himmel, wir sind Söhne und Töchter Gottes, denen du das geben möchtest, dass du ihnen bereitet hast. Kinder der Verheißung, die du dazu bestimmt hast, die Verheißungen in dieser Zeit zu erleben. Wir kommen mit großer Erwartung, Herr, dass du uns hilfst, dass du uns segnest, dass du derselbe bist, auch heute Morgen, und legen diese Versammlung nochmal in deine Hände. Sprich durch dein Wort, wirke an uns durch deinen Geist, unter dem Schutz deines Blutes. Wir geben dir die Ehre, preisen dich, o Herr, und loben dich in Jesu Namen. Amen.
Wir sind froh, dass Gott uns gerettet hat, erlöst hat, alle Schuld vergeben, alles gut gemacht am Kreuz auf Golgatha. Amen. Auch am Pfingsttage rühmen wir den Herrn um des Willen, was auf Golgatha geschah. Amen. Es hätte kein Pfingsten geben können, wenn nicht Golgatha gewesen wäre. Dort fand der große Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit statt. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Mehr hat Gott nicht tun können. Wir konnten nicht zu ihm gehen, wir waren von ihm getrennt. Er musste zu uns kommen und die Scheidewand wegnehmen, ja dem Tode die Macht nehmen, die Hölle und Satan besiegen und ewiges Leben und unvergängliches Wesen ans Licht bringen. Er hat's getan, gelobt sei sein herrlicher Name. Amen. Ich glaube, wir sind dem Herrn sehr dankbar. Und wenn wir es noch nicht sind, so möge es sehr schnell geschehen, dass wir dankbar werden für die Gnade und das Vorrecht, heute mitten in allem religiösen Durcheinander, mitten unter den vielen Deutungen des Wortes, mitten unter den vielen Richtungen, die es gibt, glauben zu dürfen, wie die Schrift sagt, die Zeit, in der wir leben, zu erkennen und uns ganz auf die Seite Gottes zu stellen. Ich bin noch von gestern Abend überwältigt. Und ich hoffe nur, dass wir alle innerlich mitgehen, Gott zustimmen, Ja sagen, und dass in uns so ein tiefes Verlangen aufsteigt, Gott zu erleben. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand krank ist, und nun möchte ich auch dieses Gebetsanliegen, das ein ganz besonderes ist, uns allen weitergeben, dass wir in diesem Gottesdienst Glauben empfangen und für einen jungen Mann, 27 Jahre alt, in Hamburg wohnend, dem hat man den Kopf aufgemacht, um irgendeine Operation zu vollziehen, und siehe da, die eine Seite wurde auf einen Schlag gelähmt. Und nun will man den Kopf noch einmal aufmachen, und was dann wird, weiß noch keiner. Die Not ist groß und der Schrei zu Gott ist sehr laut. Er ist der große Arzt. Und wir haben das Lied, der große Arzt ist jetzt uns nah, schon oft gesungen. Und der Herr selber stellt sich in seinem Worte vor und sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Genau wie er unser Retter ist, der Herr, dein Erlöser, so ist er ebenso der Herr, unser Arzt. So wollen wir unsere Schwester, die uns darum ersuchte, dass wir für diesen jungen Mann beten, versichern, dass wir es von ganzem Herzen tun. Und wir versetzen uns in die Lage, wie wir empfinden würden, wenn es uns so ergangen wäre. Möge Gott uns innerliches Mitgefühl schenken, dass wir mit jedem, der in Not ist, der krank ist, was immer es sein mag, dass wir innerlich mitfühlen. Was die Verkündigung betrifft, so bin ich wiederum wegen der Übersetzung gebeten worden, etwas langsamer zu sprechen. Es fällt mir schwer, ich nehme es mir immer wieder vor, langsam zu sprechen, aber wenn es dann über mich kommt, ich merke es ja gar nicht, aber ich werde einfach schneller. Und so bitten wir den Herrn, dass er hilft, Gnade schenkt zum Reden, Gnade schenkt zum Übersetzen, Gnade schenkt zum Hören, denn es soll ja alles gehört und noch besser, es soll verstanden werden, aufgenommen. Und im Glauben sind wir heute hier, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wie wir gestern Abend sagten, bei Gott bleibt alles, wie es war. Bekehrung, Erneuerung, Wiedergeburt, Taufe mit Heiligem Geist, Versiegelung mit dem Geist auf den Tag der Erlösung. Bei Gott bleibt alles, bis ans Ende, wie es von Anfang an war. Daran halten wir fest, das glauben wir aus voller Überzeugung und das möchten wir alles erleben. Eine echte Bekehrung, ein Hinwenden zu Gott, eine Buße gewirkt durch den Heiligen Geist. Wir werden noch einige Bibelstellen lesen und dann bis hin zur Erneuerung, zur Wiedergeburt, zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann steht noch in Hebräer 12 geschrieben, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Wir können schriftgemäß sagen, ohne Geistestaufe haben wir nicht die Kraft, die uns umwandeln soll. Denn so steht's ja im Römerbrief geschrieben. Vielleicht lese ich's euch gleich, damit ihr's schriftlich habt. Am besten ist es ja, dass man die Dinge schriftlich gibt. In Römer Kapitel 8 steht geschrieben, und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Amen. Die lebendig machende Kraft kommt in dem Moment nicht von irgendwoher, sie muss in uns Wohnung genommen haben. Wir müssen versiegelt worden sein mit dem Heiligen Geist. Und dann wird's geschehen. Und wir merken, wie ernst die Sache wird, wenn wir daran denken, dass die Entrückung nahe bevorsteht. Es waren Fragen über Spätregen, über Frühregen, Fragen, wie das alles eingeteilt werden soll. Der Schriftgemäß lasst uns dazu schon einige Stellen lesen aus Alten und Neuen Testament in Zacharia Kapitel 10. Zacharia Kapitel 10, Vers 1 steht Folgendes geschrieben. Zacharia 10, Vers 1. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Der Herr ist es, der Gewitterwolken schafft und ihnen Regengüsse verleiht für jeglichen Pflanzenwuchs auf dem Felde. Hier werden die beiden Begriffe Früh- und Spätregen verwendet. Aber beten sollen wir hauptsächlich, wie hier gesagt wird, zur Zeit des Spätregens. Es wird nicht gesagt, bete zur Zeit des Frühregens, oder ja beides, aber hier, der Spätregen, obwohl er zuletzt kommt, wird er an erster Stelle genannt. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens. Das Wort ist deutlich an uns in diesen Tagen gerichtet. Man hat damals am Anfang, als der Frühregen fiel, und es wird ja einfach aus der Natur übernommen, der Herr hat natürliche Beispiele verwendet, damit auch ein Farmer sie gut verstehen kann. Der Frühregen kommt zur Zeit der Aussaat. Wenn gesät werden soll, dann muss der Regen kommen, damit der Acker weich wird, bearbeitet werden kann und damit gesät werden kann. Der Frühregen kommt am Anfang, wenn gesät wird. Der Spätregen kommt direkt vor der Ernte. Ohne diesen Spätregen kann die Ernte nicht eingebracht werden. Im Propheten Joel, im 2. Kapitel, lesen wir ebenfalls, für unsere französischen Geschwister, meine ich, gibt es nur 3 Kapitel. Wir haben 4 in unserer Bibel. Deshalb ist die Verschiebung ein wenig zu beachten. Bei uns ist es Joel Kapitel 2, Vers 23. Joel 2, Vers 23. Hier steht, auch ihr Kinder Zions, jubelt und freut euch über den Herrn, euren Gott. Denn er gibt euch den Herbstregen nach rechtem Maß und lässt euch Regen niederströmen, Früh- und Spätregen wie ehemals. Dann könnt ihr weiterlesen, dass die Tennen sich füllen werden und so weiter. Hier wird uns ebenso von Früh- und Spätregen berichtet und wir glauben, dass Gott über seinem Worte wacht und dass er es erfüllt. Aus Joel 3 bei uns, das wird wahrscheinlich bei euch, Bruder Kupfer, ein wenig anders sein. Hier möchte ich Folgendes lesen, eben die paar Verse, 5 an der Zahl, wo es beginnt, wahrscheinlich das Ende von Kapitel 2 bei euch. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, andere Übersetzung weissagen, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen. Auch das Wort Offenbarung ist hier sehr wichtig. Träume haben sehr viele, speziell dann, wenn sie zu spät und zu viel gegessen haben. Aber Träume, in denen eine göttliche Offenbarung ist, wo nicht mehr gedeutet werden braucht und der Herr schon sagen kann, was er sagen möchte. Darauf kommt es an. Hier wird uns gesagt, die Greise werden Offenbarungen in Träumen empfangen. Eure jungen Leute werden Gesichter schauen. Das wäre doch schön, wenn das so bei uns wäre. Die Jüngeren sehen Gesichter, die Älteren haben Offenbarungen in Träumen, aber jeder hat etwas von Gott.
Amen.
Darauf kommt es an. Wenn der Geist Gottes ausgegossen wird, dann bringt er die Gaben mit. Dann kommen Segnungen mit. Dann kommt göttliches Leben mit. Dann kommt Ausrüstung mit. Dann kommt Salbung mit. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes wird nicht nur der Mund und die Lippen bewegt, der ganze Mensch wird bewegt.
Amen.
Der ganze Mensch wird von Gott beschlagnahmt.
Amen.
Der ganze Mensch wird von Gott in den Dienst gestellt. Ich glaube, Gott will es und Gott wird es tun. Was mir besonders auffällt in diesem Text ist, wie uns hier gesagt wird, dass Gott ausgießen wird von seinem Geist über alles Fleisch. Ich möchte, obwohl Bruder Russ schon gelesen hat, aus Apostelgeschichte zeigen, dass diese Ausgießung für die letzten beiden Tage ist, also für die letzten 2000 Jahre, in denen wir jetzt leben und die ihrem Ende entgegengehen. In Apostelgeschichte Kapitel 2 nimmt Petrus Bezug auf das Wort aus dem Propheten Joel. Und ihr habt begriffen, den Zusammenhang habt ihr gesehen. Aber es ist nicht so genau gesagt im Alten, wie es dann im Neuen gesagt wurde. Hier wird nur im Alten gesagt, und danach wird es geschehen, dass ich von meinem Geist über alles Fleisch ausgieße. Im Neuen wird uns das ein wenig deutlicher gezeigt, und zwar in Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel von Vers 15. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel, In den letzten Tagen, nicht nur jetzt, die Begriffe die letzten Tage sind zweifach in der Bibel, einmal prophetisch für die beiden letzten Tage, nämlich die letzten 2000 Jahre vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, wenn dann die Zahl 7 voll sein wird. Die Bibel spricht auch von den letzten Tagen als der direkt letzten Zeit in der Endzeit, das wissen wir. Hier wird uns vor Augen gestellt, in den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Wir leben seit Pfingsten im Zeitalter des Heiligen Geistes.
Amen.
Der Heilige Geist fällt auf alle, die zu Christus kommen, sich zu ihm bekehrt haben und das göttliche Leben in sich aufgenommen haben. Wir haben das Recht auf dieselben Segnungen, weil sie uns verheißen wurden. Vielleicht lese ich es euch direkt ebenso aus Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, ein Wort, das uns allen zu Herzen gehen muss. Vers 39. Apostelgeschichte 2, Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch ferne stehen, so viele der Herr, unser Gott, berufen wird.
Amen.
Vorher sagte er, hier erfüllt sich die Verheißung. Und dann hält er eine kurze Predigt. Und Menschen nehmen das Wort auf. Es geht ihnen wie ein Stich durchs Herz. Und dann kommt die Antwort, Todbuße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann die Beteuerung, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch ferne stehen, so viele ihrer der Herr, unser Gott, berufen wird. Wenn er dich berufen hat, dann stehst du nicht mehr fern, dann stehst du ihm nahe. Denn so steht geschrieben, er hat beide, die nahe und die fernstehenden, mit sich selbst vereinigt und hat die Scheideband hinweggenommen. Also sind Menschen, die gläubig geworden sind, im Laufe der fast 2000 Jahre gläubig geworden, haben sich bekehrt, haben die Wiedergeburt erlebt, sind geistgetauft worden, sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Wie schon betont, dieselben Erlebnisse haben alle gemacht, die der Herr gerufen hat, ungeachtet der Erkenntnis, die im Lande war. Gott hat sich nicht aufhalten lassen an dem Stand der Erkenntnis. Er hat immer sein Werk so getan, wie es von Anfang an getan hat. Er hat nicht zwei oder drei Klassen von Gläubigen. Er hat Menschen, die an ihn gläubig geworden sind, die so weit gingen erkenntnismäßig, wie gepredigt wurde, aber die ihn erlebt haben, wie es am Anfang war. Wir sind dem Herrn dankbar, dass die Zeit fortgeschritten ist und dass wir heute an Erkenntnis und an allem zugenommen haben, aber noch viel mehr, nicht nur Erkenntnis, sondern Offenbarung durch den Geist. Was den Spätregen betrifft, so möchte ich die neutestamentliche Stelle dazu lesen, aus dem Jakobusbrief, Jakobus Kapitel 5 von Vers 7. Jakobus 5 von Vers 7. So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Bedenket, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt.
Amen.
Beides ist notwendig und was wir brauchen, ist Geduld. Wir brauchen Geduld, bis Gott es tut. Vorher kann es sowieso nicht geschehen. Ich lese weiter, Vers 8. So haltet auch ihr geduldig aus und macht eure Herzen fest, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor.
Amen.
Geduld tut uns Not, um die Verheißungen Gottes zu erleben. Und ehe wir sie erleben können, bedürfen wir des Glaubens und die Überzeugung, dass Gott treu ist und was er verheißen hat, das wird er auch erfüllen.
Amen.
Hier wird ja von der Wiederkunft des Herrn gesprochen. In Vers 7, so harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft oder Wiederkunft des Herrn. Dann Früh- und Spätregen, der die köstliche Frucht der Erde hervorbringen soll. Es wird noch mehr gesagt, und zwar in Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet, bedenkt wohl, der Richter steht vor der Tür. Nehmt euch, liebe Brüder, für die Leiden und das geduldige Aushalten die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben. Denken wir an all die Propheten, die im Namen des Herrn geredet, die verkündigt hatten, was Gott tun würde, und sie haben es nicht gesehen. Wie mögen da die Kritiker gekommen sein und gesagt haben, hör mal, du hast es gesagt, eine Jungfrau wird Und wo bleibt das, was du gesagt hast? All die Verheißungen, die Gott durch den Mund der Propheten ausgesprochen hatte, ließen auf sich warten. Dann aber steht's geschrieben, als die Zeit erfüllet ward, da geschah es. Ihr Lieben, auch wir haben die Verheißungen in unseren Herzen. Wir tragen das Wort, wir bewegen es, aber müssen warten, bis die Zeit Gottes gekommen ist. Denn unser Herr spricht, eure Zeit ist alle Wege, meine Stunde aber ist noch nicht gekommen. Das heißt hier in Vers 11, seht, wir preisen die selig, welche geduldig ausgeharrt haben. Vom standhaften Ausharren Hiobs habt ihr gehört und von dem Ausgang, den der Herr ihm bereitet hat. Erkennet daran, dass der Herr reich ist an Mitleid und voll Erbarmen. Wir wissen, dass er dasselbe Erbarmen noch heute hat.
Amen.
Nur müssen wir eins bedenken, standhaft, geduldig auszuharren, wie ein Liederdichter singt, dass wir in ihm vorwärts gehen und ruhen zugleich. Ruhen in Gott, zur Ruhe gekommen, in den Verheißungen Gottes verankert, geduldig ausharrend, bis es dem Herrn gefällt, das Letzte an uns zu tun. Heute jedoch können wir Gott erleben, indem wir empfangen, was er verheißen hat. Denn wie vorher schon gesagt, was den Segen betrifft, so möchte Gott der Herr alle gleichermaßen segnen. Ich möchte dazu drei Bibelstellen lesen. Die erste, speziell was die Salbung mit dem Heiligen Geist betrifft. Die erste aus dem Johannesbrief, 1. Johannes, Kapitel 2, von Vers 18. Hier wird uns in besonderer Weise gezeigt, dass selbst diejenigen, die nachher gegen Christus sind, also Anti geworden sind, aus der Mitte derer hervorgingen, die von Gott gesegnet und gesalbt waren. 1. Johannes, 2. Kapitel, 18. Vers, vielleicht bis 20. Ihr Kindlein, die letzte Stunde ist da. Und wie ihr gehört habt, dass ein Wiederchrist kommt, so sind schon jetzt Wiederchristen in großer Zahl aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde da ist. Sie sind aus unserer Mitte hervorgegangen, haben aber nicht zu uns gehört, denn wenn sie zu uns gehörten, wären sie bei uns geblieben. So aber sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und jetzt kommt das, was eigentlich gesagt werden sollte. Doch ihr habt die Salbung vom Heiligen empfangen und seid im vollen Besitz des Wissens oder der Erkenntnis. Es kommt auf die Salbung des Heiligen Geistes an. Dieselbe Salbung und Inspiration, die auf den Propheten ruhte, war später auf den Aposteln.
Amen.
Derselbe Heilige Geist hat die Dinge, die im Alten Testament geweissagt wurden, im Neuen Testament in ihrer Erfüllung geoffenbart und verklärt. Und so wurden alle von Gott gelehrt durch die Salbung des Heiligen Geistes. Salbung ist nicht nur, wo Menschen in die Hände klatschen und ein seliges Gefühl haben, Salbung ist da, wo wir zu den Füßen Jesu sitzen und der Heilige Geist uns das Wort und die Zusammenhänge offenbart. Amen. Und wir durchdrungen werden bis ins tiefste Innere hinein, wo das Wort Gottes zum Schwert des Geistes werden kann, wie es in Hebräer 4, Vers 12 und anderen Stellen steht. Ich glaube, das haben wir sehr deutlich begriffen, dass die Salbung vieles mit sich bringt. Kraft zum Dienst, hinwenden zum Herrn, hören auf das Wort, um wie es der Geist offenbart und sagt. Es sind viele Dinge verbunden mit der Salbung des Heiligen Geistes, bis hin zu der völligen Übereinstimmung mit Christus und dem Worte Gottes. Hier hat Johannes geschrieben, dass wir, also die gläubig gewordenen, die Salbung empfangen haben und so, wie die Salbung lehrt. Lasst mich das hier noch deutlich sagen. Die Salbung im Neuen Testament kann nur lehren, was die gesalbten Männer des Alten Testaments unter der Inspiration des Heiligen Geistes ausgesprochen haben. Amen. Es muss eine völlige Übereinstimmung des Alten und des Neuen Testaments sein, denn es ist ein und derselbe Geist, der alles in allen wirkt. Von unserem Herrn als Menschensohn wird in Apostelgeschichte Kapitel 10 von Vers 34 Folgendes gesagt. Apostelgeschichte Kapitel 10 von Vers 34. Da tat Petrus den Mund auf und sagte, nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott nicht die Person ansieht, sondern dass in jedem Volk der, welcher ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, ihm angenehm ist. Ihr kennt das Wort, das er an die Kinder Israel hat ergehen lassen, indem er ihnen Frieden durch Jesus Christus verkündigen ließ. Dieser ist der Herr über alle. Ebenso kennt ihr die Ereignisse, die sich im ganzen jüdischen Lande zugetragen haben und von Galiläa nach der Taufe, die Johannes gepredigt hatte, ausgegangen sind, nämlich wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, wie dieser dann umhergezogen ist und Gutes getan und alle geheilt hat, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Amen. Wir könnten weiterlesen, dies ist ja die bekannte Predigt des Petrus, und schon wenige Minuten, nachdem Petrus diese Worte gepredigt hatte, fiel der Heilige Geist auf alle, die dort anwesend waren. Eine so kurz gefasste Predigt mit einem solch gewaltigen Resultat, dass Gott vom Himmel her antworten konnte und alle, die die Erlösung durch Christus angenommen hatten, wurden erfüllt mit Heiligem Geist. Wann werden wir zur Besinnung kommen und der Freude über die Erlösung Ausdruck verleihen und dem Herrn Dank sagen, innerlich ergriffen werden, um dann in den Stand zu gelangen, dass die Quelle auch in uns aufbrechen und der Heilige Geist über uns kommen kann. Ich weiß nicht, was Petrus sagen würde, wenn er heute hier dieselbe Predigt halten würde und es geschehe nichts. Er würde sagen, Menschen, seid ihr wirklich gläubig geworden? Seid ihr innerlich von Gott erfasst worden? Ist in euch die Erlösung vollzogen worden? Habt ihr Gott erlebt? Ihr Lieben, vielleicht haben wir zu viel mit dem Verstande aufgenommen und zu wenig im Herzen erlebt. Heute will Gott uns begegnen in seinem Worte, in seinem Geiste. Heute will er hier seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Ein jeder aus jeder Nation ist ihm angenehm, wenn er Gott fürchtet. So haben wir es gelesen. Die Furcht Gottes ist der Anfang der göttlichen Weisheit. In 2. Korinther, im 1. Kapitel, führt Paulus von den Gläubigen schreibend Folgendes aus. 2. Korinther, 1. Kapitel, vielleicht lesen wir Vers 20 bis 22. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja, daher ist durch ihn auch das Amen erfolgt, Gott zur Verherrlichung durch uns, der uns aber samt euch auf Christus fest gegründet und gesalbt hat, das ist Gott. Er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Ein herrliches Wort, aber noch schöner ist es, wenn es nicht nur geschrieben steht, sondern wahr werden konnte in uns, in mir, in dir, dass wir nicht nur einen Lehrunterricht haben, Anschauungsunterricht, sondern dass wir erleben, was unsere Brüder und Schwestern am Anfang erlebt haben. Wir können nicht anders als glauben, wie die Schrift gesagt hat. Geliebte, darf ich fragen, ob wir von Herzen glauben, dass Gott uns die Botschaft gab, die uns zum Wort zurückbringen und uns in den ursprünglichen Zustand versetzen soll? Glaubt ihr das alle? Wir haben es von der Belehrung her begriffen, mit der Herausrufung, und ich meine auch von gestern Abend. Wir haben begriffen, was geschehen ist. Wir haben verstanden, worum es Gott in dieser Zeit geht, nicht nur ein wenig religiösen Betrieb zu betreiben, sondern im Reiche Gottes up to date zu sein, mit den letzten Entwicklungen im Reiche Gottes Schritt zu halten, vorwärts zu gehen mit unserem Gott. Und wir glauben, dass die Botschaft mit allen Korrekturen, mit jeder Belehrung, mit der Zurechtbringung, mit allen Offenbarungen des Wortes und des Geistes der direkten Sache vorausgehen musste. Denn sonst hätten wir keine geistliche Orientierung gehabt. Es wäre wieder in ein Durcheinander gemündet. Gott hat schon genügend Anfänge gemacht. Und wenn wir heute zurückschauen, was ist nach jedem neuen Anfang wieder passiert? Menschen haben die Sache Gottes in ihre Hände genommen. Und das darf nicht sein, denn der Herr spricht, das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Und das möchten wir. Wir möchten, dass sein Werk in seinen Händen bleibt und dass wir in seinen Händen bleiben, in die wir gezeichnet worden sind. Und er sagte, aus meiner Hand wird euch niemand reißen. Eins ist jetzt sehr, sehr wichtig und es muss ausgesprochen werden. Wir leben am Ende der Endzeit. Wir glauben aus voller Überzeugung, dass der lebendige Gott uns die Bestätigung nicht schuldig geblieben ist. Im Gegenteil, es ist nicht nur der Anspruch gestellt worden, dass irgendjemand auftrat und eine Botschaft brachte, nämlich das Wort durch Offenbarung verkündigte, sondern wie Paulus schreiben konnte, dass Gott zusätzlich durch mächtige Wunder und Zeichen bestätigt hat, ja selbst auf übernatürliche Weise sich offenbarte. Was ist nun das Endziel dieser Verkündigung? Doch mit Sicherheit eine Braut, die ohne Flecken und ohne Runzeln als ein Herz und eine Seele im Herrn vereint, gesalbt und versiegelt mit dem Heiligen Geist, Öl in den Lampen, Öl in den Krügen, bereit ist, mit dem Bräutigam zum Hochzeitsmahl einzugehen.
Amen.
Der Heilige Geist ist kein Parteigeist. Und ich möchte uns allen, die wir heute hier sind, etwas zu bedenken geben. Ich habe es auf der letzten Israelreise schon gesagt, dass nicht immer dieselben mit denselben Gemeinschaft haben sollten und nicht immer die gleichen mit den gleichen sprechen und dieselben mit denselben am selben Tisch sitzen und eine kleine Partei für sich so bilden innerhalb des Leibes des Herrn, sondern dass jeder mit jedem spricht, singt, betet, dass nicht mehr verschiedene Richtungen so irgendwie als Gruppierungen zu erkennen wären, sondern dass diese kleinen Gruppierungen sich auflösen würden zum Wohl des ganzen Leibes Jesu Christi, unseres Herrn. Was schreibt Paulus? Die einen sagen, wir sind mit Kephas, die anderen, wir sind mit Apollos, die dritten, ja, wir sind mit diesem Bruder, wir sind mit jenem. Ein Bruder ist hier, der sagt immer sehr offen, Bruder Frank, es gibt nicht nur Branhamisten, es gibt auch Frankisten und so weiter. Und das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Ich möchte den Tag erleben, wo Diener Gottes als Diener Gottes respektiert werden, aber dass sich alle auf die Seite Jesu Christi stellen und ihm allein die Ehre geben, sein Wort respektieren und mit Heiligem Geist gesalbt werden. Solange der eine Bruder sagt oder die eine Gruppe sagt, ich bin mit dem Bruder und ich bin mit dem und ich mit dem, lasst mich das auch sagen im Namen des Herrn. Geschwister, so bringen wir Parteiungen in den Leib des Herrn. Und wenn es kommt, dass zum Beispiel Brüder mal etwas miteinander haben, Petrus und Paulus hatte es, Petrus und Paulus und Barnabas hatte es, ihr kennt ja alle die Apostelgeschichte. Aber wichtig war, dass keine Partei von den Gläubigen ergriffen wird. Dann kommen die Brüder nämlich wieder zusammen. Wenn aber zwei Parteien sich bilden, dann kommen die Brüder nicht mehr zusammen. Und ihr Gläubige seid schuldig, wenn die Brüder, die einmal eine Kleinigkeit miteinander auszutragen haben, wenn ihr dann die verschiedenen Parteien unterstützt und sie bildet, ihr seid schuldig, wenn die Brüder nicht wieder zusammenkommen. Habt ihr das verstanden? Ich weiß nicht, ob... Schläft ihr oder... Nein, ihr wisst, ihr habt ja da kein Mikrofon. Und sicher hört ihr besser, wenn durch Mikrofon gesprochen wird. Aber habt ihr das begriffen? Habt ihr das verstanden? Es kommt immer vor. Aber jetzt leben wir wirklich in der allerletzten Zeit. Und der Leib des Herrn darf doch um keinen Preis noch zerbrochen werden, zerrissen werden. Das darf nicht mehr sein. Und ihr wisst, wir als dienende Brüder haben manchmal einen festen Standpunkt und der mag recht sein. Und wenn es ein anderer nicht so sieht, dann kommen wir in Schwierigkeiten. Mit uns als Verkündigern hat der Herr seine liebe Not. Deshalb bitten wir euch, für uns aufrichtig zu beten, damit das Wort des Herrn laufe, ungehindert laufe, verkündigt werde und das Volk Gottes sich einfach findet, in die Arme fällt und dem Herrn dankt für das große Vorrecht, das wir haben, in dieser Zeit sein Wort zu hören, zu glauben, aber auch gleichzeitig innerlich mitzugehen und zu begreifen, dass jetzt alle Richtungen in einer einzigen Richtung münden. Und diese Richtung ist Himmel an. Und dann haben wir dasselbe Ziel, auch wenn manchmal kleine Unterschiede hier und da offenbar werden. Wichtig ist doch, dass wir innerlich mit Gott verbunden sind. Und ich erinnere mich daran, als Bruder Branham seinen Dienst begann und die Trinitätsleute wollten ihn unbedingt auf ihre Seite ziehen, aber sie sagten, wenn du zu uns kommst, wir geben dir alles, aber dann darfst du nicht zu den anderen. Das waren die Einheitsleute. Und die Einheitsleute sagten, komm zu uns, aber habe nichts mit den anderen zu tun. Bruder Branham war in furchtbarer Not. Und siehe da, der Herr zeigte ihm ein Gesicht. Er sah zwei Bäume und er sah diese beiden Bäume gefüllt mit Frucht. Die Blätter waren kaum zu sehen. So viel Frucht hing an beiden Bäumen. Auf dem einen Baum stand Trinität, auf dem anderen stand Einheit. Und Bruder Branham stellte sich zwischen diese beiden Bäume, nahm den einen mit der linken, den anderen mit der rechten Hand und hat sie beide kräftig geschüttelt. Und siehe da, die Frucht fiel herab. Er hat nicht Partei ergriffen. Er hat sich zwischen sie gestellt und die Herausrufung aus beiden Seiten tun können. Ihr Lieben, wir glauben in der Tat, ich glaube es zumindest, dass noch Menschen in allen Kirchen und Freikirchen sind, die noch herausgerufen werden müssen. Ich glaube, dass in vielen Gemeinschaften Menschen sind, die da hungern und dürsten nach Gott. Menschen innerhalb des Trinitätsglaubens, die noch nie die Wahrheit gehört haben. Wollen wir sie verurteilen, weil sie noch nicht hörten? Oder wollen wir Römer 10 noch einmal lesen? Wie sollen sie hören, ohne dass es ihnen jemand gepredigt hat? Wollen wir doch alles urteilen, beiseite legen. Irgendjemand sagte, die Gefallenen werden nach dem Kampf gezählt, nicht schon vorher. Man muss vorher überhaupt kein Urteil sprechen. Man muss es Gott überlassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass noch manche Überraschung für uns alle da ist, dass Gott noch Großes tun wird. Kommen wir zu dem einen Punkt, den ich gestern nicht ganz vollenden konnte, weil die Zeit nicht mehr ausreichte. Speziell, dass der Herr sich offenbarte, dass die übernatürliche Wolke herabkam und dass er wirklich bezeugte, ich bin gegenwärtig. Und ihr wisst, ein Mensch hätte weder die Dinge tun können, noch sagen, wie es in dem prophetischen Dienst geschah. Aber gerade Lukas Kapitel 17, Vers 30 ist ja der Text, an dem die meisten Menschen vorbeigehen, ohne darüber nachzudenken. Und ich bin ehrlich, ohne Offenbarung, ohne einen Hinweis, hätte auch ich und wir es nicht gewusst. Stimmt's? Wir hätten genauso weiter gepredigt und mit Pauken und Trompeten an der Sache vorbeigegangen, wenn nicht Gott aus Gnaden mit uns geredet und uns das Verständnis für die Schrift geöffnet hätte, wüssten auch wir es nicht. Also gebührt ihm allein alle Ehre. Aber dieser Vers hier in Lukas 17, Vers 30, ich lese ihn noch einmal, ist sehr wichtig. Es heißt hier, ebenso wird es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich offenbart. Ihr wisst ja, dass im ganzen Neuen Testament von Römer Kapitel 1, wo die Briefe beginnen, bis Judah den letzten Vers, der Begriff Menschensohn nicht ein einziges Mal zu finden ist. Jesus hat den Begriff Menschensohn fast nur geführt. Da sind eventuell drei Stellen, die anders lauten. Auf sich bezogen hat er fast immer den Begriff Menschensohn verwendet. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ihr werdet den Menschensohn zu Rechten der Majestät sehen. Ihr werdet den Menschensohn kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Immer und der Menschensohn wird sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Ihr könnt allein im Matthäus-Evangelium, das wohl 28 Kapitel hat, genau 28 Mal den Begriff Menschensohn finden. Allein in den Matthäus-Kapiteln. Warum ist das so? Er ist Sohn Gottes, das wissen wir. Als Sohn Gottes ist er Erlöser. Als Sohn Davids ist er König, das wissen wir. Denn dem David wurde gesagt, nie wird es dir auf deinem Throne an einem Nachkommen mangeln. Und wenn ihr Römer 9 dazu lesen wollt, dann wird es uns gesagt, dem Fleische nach stammt er aus dem Samen Davids. Und den Erzvätern, Römer 9, Vers 8, Vers 5 könnt ihr es lesen. Und viele andere Stellen. Worum geht es jetzt hier in diesem Text von dem Menschensohn? Vorher, wie wir gestern Abend sagten, die Zeit Noahs, die Zeit Sodoms und Gomorras als Vergleich. Und dann wird uns gesagt, ebenso wird es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich offenbart. Wir leben in einer Welt, die schlimmer ist als Sodom und Gomorra. Wir leben in einer Welt, die schlimmer ist, als sie war in den Tagen Noahs. Damals die große Vermischung der von Gott gesegneten Linie Setz und der von Gott nicht gesegneten Linie Kains. Diese Vermischung, seht heute die Vermischung an. Vor 450 Jahren und mehr kam die Trennung, dann wurde das Evangelium verkündigt. Und was geschieht heute? Seit 1948, als der erste Kongress in Amsterdam war, Ökumene hier und dort, und als der Papst in Genf war, eben bei dieser protestantischen Ökumene, hat er wörtlich gesagt, ich bin das geistliche Oberhaupt der Christenheit. Und alle nickten, alle nickten. Nur gut, dass ich nicht da war. Nur gut, dass ich nicht da war. Aber alle nickten. Und weshalb nickten sie? Mit dem Kopf? Weil sie im Herzen Gott nicht erlebt haben. Sie nicken alle und wir sehen es jetzt. Die große Schwertwunde, die dieser Macht beigebracht wurde, die über die Könige der Erde herrscht, heilt ja wieder. Und auch da gibt es einige Stellen, da ist es einer von ihren Köpfen ist wie zum Tode verwundet worden. Und dann wieder die Schwertwunde des Tieres. Was ist das Schwert? Das Schwert ist Gottes Wort. Und die Reformatoren, die Vorreformatoren, haben ihr Leben gelassen, damit die Reformation durchdringen und das Schwert des Geistes genommen werden konnte, um diesem ungöttlichen System, das von Politik und Wirtschaft durchdrungen ist und nur mit Religion überkleidet, um der Sache den Todesstoß zu geben. Das Schwert ist das Wort Gottes. Und der Todesstoß wurde gegeben. Was ist heute? Das Land, in dem dieser Schlag hauptsächlich geführt wurde, ist geteilt gewesen bis jetzt. Und die Christenheit ist auch geteilt gewesen. Und jetzt kommt alles wieder zusammen. Politische Teilung hört auf. Religiöse Teilung hört auf. Es wird wieder eine Großmacht hier ganz Europa. Das altrömische Reich entsteht wieder vor unser aller Augen. Und was sagt die Bibel? Die ganze Welt wunderte sich darüber, dass das Tier, das da war, nicht mehr ist und wieder sein wird. Dass diese Wunde wieder geheilt wurde. Alle staunten. Ich staune nicht. Ich sage nur, vor unseren Augen ist die Schrift erfüllt. Dass wir die Gnade hätten, diese Dinge zu durchschauen. So sehr wir uns freuen, dass die politische Teilung ihr Ende hat, genauso wissen wir, dass die Religion dahinter steht und dass die Dinge Gestalt annehmen müssen, wie sie jetzt in die Endzeit hineinpassen und gehören. Auch da jubelt und jauchzt mein Herz. Hätte es keinen Propheten gegeben in unserer Generation, dann wüsste auch ich all diese Dinge nicht. Aber ich bin Gott dankbar, dass der Herr mir die Gnade geschenkt hat. Ich habe nicht nur gehört, ich habe geglaubt, habe die Schrift durchforscht und habe Gott darum gebeten, auch mir die Dinge durch Offenbarung zuteil werden zu lassen. Wir haben euch nichts als die reine Wahrheit verkündigt. Nehmt sie an, nehmt sie auf, werdet darin und damit durchdrungen bis in das tiefste Innere hinein. Wir leben an dem Tage, an dem der Menschensohn sich offenbart hat. Wie ich gestern sagte, sein Offenbaren und sein Kommen sind zwei ganz verschiedene Dinge. Aber jetzt, in Kapitel 18, Lukas Kapitel 18, wird uns doch etwas ganz Wichtiges gesagt, in Verbindung damit, dass der Begriff Menschensohn als Glaubensgegenstand in den Raum gestellt wurde. Lukas Kapitel 18, Vers 6 bis 8. Dann fuhr der Herr fort, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte nun Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, auch wenn er Langmut bei ihnen übt. Gestern haben wir aus 2. Petrus 3 gelesen, dass Gott Langmut übt, damit die Letzten noch gerettet werden. Hier rufen seine Auserwählten, Herr, Herr, wie lange noch? Und Gott wird ihnen Recht schaffen. Und dann heißt es in Vers 8, ich sage euch, er wird ihnen gar bald ihr Recht schaffen.
Amen.
Er wird ihnen gar bald ihr Recht schaffen. Wem? Den Auserwählten. Dann heißt es weiter, doch wird wohl der Menschensohn bei seinem Kommen den Glauben auf Erden vorfinden. Nicht nur einen Glauben, einen ganz bestimmten Glauben. Den Glauben. Welchen Glauben? Den schriftgemäßen Glauben, dass er sich vor seinem Kommen offenbart. Habt ihr das begriffen?
Amen.
Vorher, an dem Tage, an dem der Menschensohn sich offenbart. Die Zeit wie Sodom und Gomorra, die Zeit wie in den Tagen Noahs. Und dann wird hier gefragt oder gesagt, der Herr wird seinen Auserwählten Recht in Kürze schaffen. Und wir werden den Zeitpunkt ja noch erleben, dass wir Gott so innig darum bitten werden. Wir wissen, dass wir im Recht sind und haben trotzdem den Eindruck, dass Gott sich noch nicht ganz auf unsere Seite gestellt hat. Wir haben trotzdem den Eindruck, dass noch nicht die Dinge so sind, wie wir sie gerne haben möchten. Und der Schrei wird groß werden. Herr, du hast uns dein Wort geoffenbart. Wir glauben es. Mach es jetzt offenbar. Sprich du Recht. Sei du mit uns, wie du mit unseren Vätern warst, und offenbare deine Macht und Herrlichkeit, nicht um unseren Willen, sondern um deines heiligen Namens willen. Und hier wird's gesagt, doch wird der Menschensohn bei seinem Kommen den Glauben auf Erden vorfinden. Zuerst, Vers 30 in Kapitel 17, dass der Menschensohn sich offenbaren wird. Und dann wird er bei seinem Kommen. Zwischen der Offenbarung und seinem Kommen ist ja eine Zeitspanne. Habt ihr das begriffen? Habt ihr es alle begriffen?
Amen.
Erst offenbart er sich. damit der Weckruf ergehen kann, damit das Geschrei groß wird, siehe, der Bräutigam kommt, dass die göttliche Botschaft das Volk Gottes erreichen kann. Aber dann, bis hin zum Kommen, hier steht nicht, wird der Sohn Gottes Glauben finden, wenn er kommt. Hier steht nicht, wird der Sohn Davids Glauben finden, wenn er kommt. Das steht hier nicht. Hier steht, wird der Menschensohn bei seinem Kommen den Glauben auf Erden vorfinden. Und die Antwort ist folgende. Alle, die seine Offenbarung in diesem Tage, seine Offenbarung als Menschensohn wirklich gesehen und im Glauben aufgenommen haben, sie werden es sein, die an dem Tage auf die Wiederkunft des Menschensohnes warten und den Glauben wird er in ihnen vorfinden. Amen. Haben wir das begriffen? Ich weiß, dass es schwierig ist, diese Sachen darzulegen und vielleicht noch ein wenig schwieriger, sie zu verstehen, wenn sie nicht klar genug dargelegt werden. Aber den Rest muss Gott sowieso tun. Wir können das Wort nur verkündigen. Aber seht, es gibt doch heute wirklich viel, viel, das getan wird im sogenannten Reiche Gottes. Da sind so viele Bewegungen, so viele Strömungen. Aber wo ist der Leib des Herrn? Überall Ökumene in allen Bereichen. Aber wo ist die kleine Herde? Wo sind diejenigen, die außerhalb des Lagers die Schmach Christi tragen? Wo sind diejenigen, die das ganze Wort Gottes glauben und es gerne von Gott erfüllt und in die Tat umgesehen haben möchten? Die Schar ist wirklich klein. Aber aus Gnaden dürfen wir es zur Ehre des Herrn sagen, dass wir dazu gehören. Ich glaube es. Ich glaube es vor Gott, dem Herrn, dass wir die Gnade haben, zu denen zu gehören, die wie damals in den Tagen Abrahams vom Herrn besucht wurden, als die Auserwählten, die gar nicht in Sodom waren, die einfach den Besuch des Herrn erkannt oder würdig waren, als der Herr zu Abraham kam und ihm die Verheißung gab. Der Punkt, der hervorgehoben werden muss, ist dieser, wie oft getan, dass wir Kinder der göttlichen Verheißungen sind. Und sofern sich Verheißungen der Schrift erfüllen, machen wir mit, weil wir Träger dieser Verheißungen geworden sind. In ihm, in Christus, sind ja alle Verheißungen. Ja und Amen. Erst wenn du und ich sie glauben, werden sie Ja und Amen in unserem Leben. Sie können 1000 Jahre Ja und Amen sein in der Bibel. Aber erst dann, wenn sie uns geoffenbart werden und wir sie von Herzen glauben können, erst dann werden sie Ja und Amen in uns. Zum Beispiel stand das Wort im Propheten Joel seit vielen Jahren. Plötzlich am Pfingsttage wurde es Realität. Petrus führt aus, diese Männer hier sind nicht trunken, wie er meint. Es ist ja erst die, was war es, 3. Stunde am Tage. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Mund Joels geweissagt und verheißen hat. Er hätte laut schreien können, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Ihr Lieben, am Pfingsttage können wir nicht näher auf all die anderen Entwicklungen eingehen. Heute geht's mehr um den geistlichen Stand, um zu wissen, wo wir uns befinden. Ich bin auch danach gefragt worden, Bruder Frank, ist das jetzt die Zeit, wo alle Jungfrauen eingeschlafen sind? Ist das jetzt die Zeit, wo sie wach geworden sind? Ist das die Zeit, wo sie ihre Lampen schmücken? In welchem Zeitabschnitt, in welcher Phase der geistlichen Entwicklung befinden wir uns jetzt, ihr Lieben. Hat Gott uns wachrütteln können? Haben wir die Lampen zur Hand genommen, die Erleuchtung aufgenommen? Eine Lampe gibt ja Licht, erleuchtet den Weg. Wir haben es gestern schon gesagt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dank sei Gott für die Lampe. Dank sei Gott für die Erleuchtung durch den Heiligen Geist, durch Offenbarung, durch Salbung, durch Inspiration. Aber es muss nachgefüllt werden. Wo sind die Krüge? Wo ist der Ölbehälter, wo Öl nachfließen und nachgegossen werden kann? Die herrlichste Erleuchtung genügt nicht, wenn wir nicht unter derselben Salbung bleiben und vorwärts gehen und immer wieder neu nachfüllen und immer wieder neu nachfüllen. Glaubt ihr das? Ich glaube es von ganzem Herzen, denn es geht von Klarheit zu Klarheit und von Offenbarung zu Offenbarung. Ihr Lieben, wisst ihr, was eigentlich geschehen müsste? Dass alle aufspringen, ihre Hände erheben und sagen, Herr, mein Gott, du hast uns gnädig heimgesucht. Du hast dich uns geoffenbart. Gott hat Großes getan. Er wird noch Größeres tun. Eine zweite Frage. Wir kennen ja alle die sieben Sendschreiben und auch Kapitel 1 in der Offenbarung. Weshalb steht da geschrieben in Offenbarung 1, Vers 14 wahrscheinlich? Und ich sah einen unter den sieben goldenen Leuchtern wandeln, der wie ein Menschensohn aussah. Dieser Begriff Menschensohn findet sich speziell im Propheten Hesekiel. Und er war Prophet. Menschensohn in einem Kapitel, 5, 6 Mal im Propheten Hesekiel. Ich lese euch nur 2, 3 Stellen vor, damit ihr wisst, dass die Propheten im Alten Testament schon diese Bezeichnung hatten, nicht erst im Neuen. Hesekiel Kapitel 2. Und er sagte Vers 1, Hesekiel 2, Vers 1. Und er sagte zu mir, Menschensohn, tritt auf deine Füße, denn ich will mit dir reden. Vers 3. Er sagte dann zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu denen vom Hause Israel. Ihr könnt lesen und lesen. Vers 6. Du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen. Vers 8. Du aber, Menschensohn, höre, was ich dir sage. Kapitel 3, 1. Dann sagte er zu mir, Menschensohn, iss, was du da vor dir siehst, iss diese Schriftrolle. Wer denkt bei diesem Text nicht an Offenbarung 10? Aber nach Vers 7, wo Johannes die Rolle gegessen hat, ihr kennt ja alle die Stelle, wo er nochmals über Völker und Sprachen weissagen musste, all diese Begriffe sind biblisch geordnet worden im prophetischen Wort. Dank sei Gott dafür. Johannes sah den siebenfachen Leuchter. Er sah ihn siebenmal, weil dieselbe Gemeinde durch die sieben Abschnitte gehen würde und sieben Boten die Botschaft bringen mussten und der Geist immer wieder zur Gemeinde gesprochen hat. Ihr Lieben, wir glauben von Herzen, dass wir jetzt am Ende des letzten Gemeindezeitalters leben. Amen. Und wir sehen, und das sei jetzt kein Urteil, nur eine Feststellung, wir sehen, dass die Menschen mit sich selber zufrieden sind. Es scheint, als schöpfen sie alle aus dem Vollen und sagen, wir sind gar reich, wir haben alles, wir bedürfen nichts. Wir brauchen nicht einmal die Belehrung, die Gott durch jemanden sandte, den er selber dazu bestimmte. Sie lehnen es ab, sie haben alles. Und was sagt die Heilige Schrift? Gerade du bist nackt, blind und bloß und erkennst es nicht. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das im Feuer geläutert ist, und Augensalbe, damit du deine Augen bestreichst und sehend wirst. Amen. Gott will unsere Augen mit heiliger Salbe, mit einer wirklichen Salbung des Heiligen Geistes bestreichen. Er will die Herzensaugen öffnen und uns Einsicht geben durch Offenbarung. Fassen wir es zusammen. Wir leben immer noch in der Gnadenzeit, in der das Wort gilt. Euch und allen, die noch ferne stehen, gilt diese Verheißung. Alle, so viele der Herr, euer Gott, herzurufen wird. Er hat uns gerufen, deshalb sind wir gekommen. Wie es im Hohelied heißt, ziehe mich, so wollen wir dir nacheilen. Er hat uns gezogen, er hat das Wollen in uns hineingelegt und auch das Vollbringen. Er hat das Ja, die Zusage gegeben und er gibt auch das Amen, nämlich die Erfüllung. Von selbst haben wir nichts tun können, als uns vom Herrn beschenken zu lassen, retten zu lassen, erleuchten zu lassen, erneuern zu lassen, ihm gestatten, dass er neues Leben aus Gnaden in uns allen schafft. Erlöst durch das teure Blut des Lammes, Vergebung der Sünden empfangen, aufgrund des vollbrachten Erlösungswerkes. Und dann kommt das Wort und der Geist dazu, um das Werk an uns zu tun. Vielleicht eben noch die eine Stelle aus Johannes 16, die ja sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, die ich gestern Abend schon begonnen hatte, im Johannesevangelium. Im 16. Kapitel lesen wir heute den zweiten Teil von Vers 4 und dann fahren wir fort mit Vers 5. Johannes Evangelium 16. Kapitel, Vers 4b. Dies habe ich euch aber nicht gleich anfangs gesagt, weil ich noch bei euch war. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Merkt ihr, worum es hier geht? Hier war er gesandt. Gesandt. Johannes war ein Mann von Gott gesandt. Propheten waren von Gott gesandt. Hier ist er als Menschensohn im Amt des Propheten. Hier bezieht er sich ordnungsgemäß, schriftgemäß auf seine Sendung. Was hatte Gott durch Mose sagen lassen? Einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr in allem hören, was er euch sagen wird. Jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volke ausgerottet werden. Amen. Steht es so nur in meiner Bibel? In 5. Mose 18 und in Apostelgeschichte 3 von Vers 22. So steht's in der Bibel. Deshalb musste unser Herr als Menschensohn hier den prophetischen Dienst haben. Und denselben prophetischen Dienst hat er in dieser Generation gehabt. Das ist so, spricht der Herr in seinen Worten. Das ist die reine Wahrheit. Vor dem allmächtigen Gott. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist durch das Wort den Gemeinden sagt. Und wenn es durch das Wort geschieht, dann wissen wir immer, dass es stimmt. Und Gott hat bis jetzt Gnade geschenkt, dass wir im Worte geblieben sind. Bleibet in mir und meine Worte in euch. Dann seid ihr meine rechten Jünger. Wir bleiben im Worte Gottes. Wir lesen weiter von Vers 6. Sondern weil ich dies zu euch gesagt habe, hat die Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Tröster, der Helfer, der Beistand, der Anwalt, sind viele Worte, die hier verwendet werden können, alles ist mit einbegriffen, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagte damals, der Vater, der mich gesandt hat, ist mit mir. Habt ihr es alle gelesen? Natürlich. Und er hatte Recht damit, denn als Prophet war er gesandt worden. Hier sagt Jesus, dass er den Geist senden würde. Im Alten Testament haben wir schon gelesen, im Neuen bestätigt bekommen, dass Gott seinen Geist ausgießen wollte und ihn ausgegossen hat. Hier wird es uns gesagt, dass der Beistand, der Tröster, der Helfer zu uns kommen wird. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Jetzt kommen drei Dinge, die von größter Wichtigkeit sind, drei Dinge, die in uns geschehen, sofern der Geist Gottes wahrhaft an uns zu wirken beginnt. Von Vers 8, Johannes 16 von Vers 8. Und wenn er, also der Heilige Geist, gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Diese drei Dinge wird der Heilige Geist, wenn er einen Menschen zur Buße leitet. Anders geht es nicht. Diese drei Dinge wirkt der Heilige Geist im Leben eines jeden Menschen, der sich zu Christus bekehrt. Nun, auch darüber brauchen wir uns keine eigenen Gedanken zu machen, denn es steht auch gleich geschrieben, was diese drei Dinge sind. Darüber freue ich mich und so braucht niemand zu deuten. Ich lese Vers 8 noch einmal und dann weiter. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt, also den Ungläubigen der Welt, die Augen öffnen über Sünde. Hier wird nicht in Mehrzahl die Sünden gesprochen. Über die eine einzige Sünde, über die Ursünde. Die Sünde des Unglaubens wird hier angesprochen. Jesus sagte, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in eurer Sünde sterben. Der Mensch stirbt nicht, weil er gesündigt hat. Der Mensch stirbt den ewigen Tod, den zweiten Tod, nur weil er nicht glaubt, dass Gott ihn erlöst und die Sünden vergeben hat. Habt ihr es begriffen? Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater hingehe und ihr mich fortan nicht mehr seht. Über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Habt ihr es alle mitgelesen? Habt ihr es alle mitverstanden? Mitgehört? Dass der Fürst dieser Welt schon gerichtet ist. Es gibt einige Stellen im Worte Gottes. Ich lese euch noch zwei. Und zwar aus Johannes 12, 31. Johannes 12, Vers 31. Hier wird uns Folgendes gesagt. Vielleicht sollte man schon von Vers 28 lesen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da erscholl eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn noch weiter verherrlichen. Da sagte die Volksmenge, die dabei stand und zuhörte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Da nahm Jesus das Wort und sagte, nicht um meinetwillen ist diese Stimme erschollen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Wir haben gesagt bekommen über Sünde, über Gerechtigkeit, über Gericht. Hier wird uns gesagt, in welch einer Weise diese stattgefunden hat. In Kapitel 14 wird es noch einmal ganz, ganz deutlich ausgesprochen. Johannes, Kapitel 14, Vers 30. Johannes, Kapitel 14, Vers 30. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst der Welt, der über mich, doch über mich hat er keine Macht. Satan war in Judas hineingefahren und der Weg unseres Herrn ging gemäß der Schrift über Gethsemane nach Golgatha. Beachten wir diese drei Dinge, die geschehen sind. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet worden und der Heilige Geist überzeugt uns von der Sünde des Unglaubens, die tödlich ist. Alle anderen Sünden können vergeben werden, natürlich, wenn jemand bewusst wieder den Heiligen Geist lästert, dann hat auch er die Grenze überschritten. Aber hier werden uns die drei Dinge deutlich gesagt. Der Heilige Geist offenbart es uns, öffnet uns die Augen über Sünde, über Gerechtigkeit und über Gericht. Vers 9, über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde. Nicht an ihn zu glauben, ist die Sünde, also der Unglaube. Über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater hingehe und ihr mich fortan nicht mehr seht. Die Rechtfertigung haben wir durch den Glauben an Jesus Christus empfangen. Und er sagte, ich gehe hin oder fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Gehe und sage meinen Brüdern, dass ich ihnen nach Galiläa vorausgehen werde. So wie der Menschensohn aus Gott hervorgegangen ist und gezeugt und geboren wurde, so sind wir aus Gott gezeugt und wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sind Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben an Jesus Christus geworden. Und er sagte, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Und wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Gelobt sei sein herrlicher Name. Hat der Geist Gottes dieses alles gründlich in uns bewirken können? Haben wir es verstanden? Die Sünde, die Gott meint, die tödlich ist, sind nicht das ganze Paket, das ganze Sündenpaket, das wir infolge unseres Unglaubens auf uns geladen haben. Die Sünde ist die eine, wenn wir nicht an ihn glauben, dass er am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden starb, um uns zu erlösen, vom Fluch wegzureißen und vom Tode und uns ewiges Leben zu schenken. Gerechtigkeit, dass er zum Vater hingeht, die Städte zu bereiten und sagen konnte, ich habe sie erlöst. Sie gehören mir. Jetzt bereite ich die Städte zu. Und dann feiern wir das Hochzeitsmahl des Lammes mit ihm, dem Lamme Gottes, das sich hat schlachten lassen und ein Volk erlöst hat aus allen Sprachen, Völkern und Nationen durch sein teures und heiliges Blut und dann gesalbt und versiegelt hat mit dem Heiligen Geist. Drei sind's, die das göttliche Zeugnis ablegen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Wir brauchen alles. Wir brauchen die Erlösung durch das Blut des Lammes. Wir brauchen das Wasserbad im Wort. Wir brauchen die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Dieses dreifache Zeugnis Gottes werde uns aus Gnaden zuteil. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Amen.